Hier ist HR1 Talk mit Uwe Berndt.
Erkältungszeit in Deutschland und kein Ende in Sicht. Auch bei uns in der Redaktion läuft mal wieder so manch eine Nase. Und dann hört man immer die gleichen Gespräche. Welches Mittelchen hat dir geholfen? Kannst du mir bitte was aus der Apotheke mitbringen? Nur manchmal ist es vielleicht sinnvoller, an den Kühlschrank zu gehen, als in die Apotheke. Davon will uns jedenfalls unser heutiger Gast überzeugen, Dr. Franziska Rubin. Herzlich willkommen.
Ja, moin moin.
Wann waren Sie das letzte Mal so richtig fett erkältet?
Oh, gerade eben.
Gerade eben? Ja. Was hat Ihnen geholfen?
Salzwasser, eigentlich, um ehrlich zu sein.
Einfach nur Salz ins Wasser immer und gurgeln?
Das mache ich, wenn ich Halsschmerzen habe, ja, aber ich bin ein absoluter Freund der Nasendusche. So ein bisschen Salz, immer so ein Gramm auf 100 Milliliter und dann ab in die Nasendusche und dann immer schön durchspülen.
Aber das ist schon fies, oder?
Durch die Nase ziehen? Es ist dann fies, das stimmt. Das ist dann fies, wenn man zu lange gewartet hat, wenn es richtig blockiert ist. Wenn die Nase frei ist, dann ist es kein Problem. Und ist übrigens auch super für alle Pollenallergiker, für alle Leute, die Hausstauballergien haben oder sowas, immer regelmäßig durchspülen.
Sie ziehen das Salzwasser auch durch die freie Nase, wenn Sie keine Beschwerden haben?
Ja. In dem Moment, wo man so Allergien hat gegen irgendwas, hilft das ungemein.
Und damit sind wir schon mitten im Thema. Franziska Rubin schwört auf die guten alten Hausmittel und das eben nicht nur bei Erkältung, auch bei 99 anderen Krankheiten. Wir kennen sie aus dem Fernsehen. 17 Jahre lang hat sie die Sendung Hauptsache gesund präsentiert. Sie schreibt einen Bestseller nach dem nächsten und im neuesten geht es um Heilen mit Lebensmitteln. Meine Top 10 gegen 100 Krankheiten.
Da ja, sind sogar noch mehr, ja? Um ehrlich zu sein. War ich selber total erstaunt. Wir haben gesagt, wir einigen uns auf 10 Lebensmittel und dann ging das los. Haben wir angefangen zu zählen und dann sind es locker 100 Krankheiten gewesen, gegen die diese 10 Mittel helfen.
Da bin ich mal sehr gespannt.
HR1, genau meins.
Franziska Rubin ist bekannt als Medizinexpertin aus dem Fernsehen und sie hat schon ein ganzes Dutzend Bücher veröffentlicht. Wenn man so einen roten Faden bei ihr sucht, dann ist das vor allem die Sympathie für Naturheilkunde und die sogenannte sanfte Medizin. Was verstehen Sie unter sanfter Medizin?
Also was ich besonders genial finde, ist die Kombination aus Schulmedizin und aus, wie Sie sagen, sanfter Medizin, also insbesondere Naturheilkunde, aber eben auch Hausmitteln bzw. Achtsamkeit. Also Mind Body Medicine ist der moderne Begriff dafür, das heißt Entspannung im weitesten Sinne.
Das heißt, für Sie ist Schulmedizin und sanfte Medizin gar kein Gegensatz?
Nein, nein, nein. Für mich gehören die Medizinsysteme zusammen und dann sind sie besonders wirkungsvoll.
Wo ziehen Sie die Grenze zwischen Schulmedizin? Wie lange kann man es mit Naturmitteln versuchen und wann sollte man besser doch die klassischen Hammer aus der Apotheke holen?
Also es ist so, dass solange der Körper sich selber noch heilen kann, also man spricht dann von Salutogenese, das ist der Bereich, in dem der Körper seine Selbstheilungskräfte aktivieren kann. In dem Bereich sind naturheilkundliche Mittel super, ja, also auch Hausmittel. Ich rege den Körper dazu an, sich selber zu heilen. Das kennen wir von jeder Wunde, die sich alleine verschließt. Und dann gibt es aber manchmal diesen Punkt, dass man das schon lange überschritten hat und wirklich sehr, sehr krank ist. Und da wäre das dann einfach auch ein ärztlicher Kunstfehler zu sagen, hier probiert's mal mit naturheilkundlicher Medizin, sondern dann macht es aber trotzdem oft noch die Kombination.
Machen wir es mal am Beispiel der Ohrenentzündung. Wie behandeln Sie eine Ohrenentzündung?
Ich habe ein Kind, das hat immer als schwächste Stelle die Ohren gehabt. Das heißt immer wieder Ohrenentzündung. In dem Moment, wo ich das rechtzeitig erkenne, ja, und sofort zum Beispiel ein Zwiebelpäckchen drauf tue, das heißt alles, was ich machen muss, ist eine Zwiebel klein zu schneiden und dann ein bisschen zu erwärmen. Dann tue ich die einfach in Küchenkrepp, sodass es durchsuppt, lege das auf das Ohr und dann ist meine Erfahrung innerhalb von 5 bis 10 Minuten durch diese ganzen ätherischen Öle, die dann ins Ohr gelangen und antiseptisch wirken, also gegen jede Art von Bakterien, Viren oder Pilzen, was ich da gerade breit machen möchte. Wenn ich das schnell genug mache, dann sind die Ohrenschmerzen innerhalb von wenigen Minuten weg.
Von wenigen Minuten?
Ja.
Was heißt warm gemacht? Also jetzt nicht angebraten,
sondern eigentlich nur ist das wurscht, wie man das macht.
In die Pfanne getan oder wie?
Also ich persönlich muss sagen, ich bin ein Vertreter der Mikrowelle. Ich tue das auch in die Mikrowelle, weil wenn ich ein schreiendes Kind da habe, geht es mir darum, dass es ganz schnell warm wird.
30 Sekunden oder
genau.
Was? Okay.
Ja, und dann ist es warm, dann suppt es so etwas durch und dann lege ich das auf das Ohr. Manch früher habe ich das mit dem Stirnband festgemacht, als die ganz klein waren. Heutzutage gebe ich denen einfach das Päckchen in die Hand. Und das Irre ist, meine Kinder haben erlebt, das funktioniert und fragen sogar danach. So würde ich das versuchen zu behandeln. Ja? Dann würde ich vielleicht nachts noch eine Zwiebel daneben legen und in der Regel verschwindet es dann wieder. Wenn es aber immer weitergeht, dann kann ich Sachen versuchen wie ausspülen mit Salzwasser oder mit Propolis zum Beispiel auf einen Wattebausch, dass ich das ins Ohr tue. Und wenn ich dann aber merke, es wird nicht besser, also man hält es ja auch gar nicht lange aus, dann würde ich doch sagen, okay, wir packen unsere Sachen und gehen zum Ohrenarzt.
Genau, das ist ja das Risiko. Wenn man eine Ohrenentzündung verschleppt, dann kann es kritisch werden, im schlimmsten Fall Trommelfell geplatzt, Ohr kaputt, taub.
Ja, also, aber das sind Szenarien, die werden so nicht eintreten. Weil in dem Moment, wo ich schnell reagiere und wirklich meine Hausmittelchen konsequent anwende, kriege ich es in der Regel gedreht. Mhm. Also ich würde sagen, die meisten Sachen bei Kindern sind sogar 99% und bei Erwachsenen vielleicht 90%, wird das wieder verschwinden.
Sie sagen ja, Sie verteufeln die Schulmedizin nicht. Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt ja auch Leute, die sagen, nein, Antibiotika kommen mir gar nicht ins Haus. Ja. Mache ich nicht. Und dann, wie groß ist die Gefahr, dass jemand, der es gut meint und zu spät zum Arzt geht, weil er dann zu lange Zwiebelchen aufs Ohr gelegt hat?
Nein, das wird so nicht sein. Der Körper, der signalisiert ja ganz klar, dass es nicht besser wird. Und dann werden die Schmerzen immer schlimmer und dann wird man schon handeln. Aber jetzt seien wir mal ehrlich, wenn ich jetzt zum Arzt gehe und auch wenn ich gleich gehe und setze mich in ein volles Wartezimmer, warte da stundenlang, mach nichts am Anfang, dann finde ich das Risiko noch viel größer, dass es in die falsche Richtung läuft, als wenn ich gleich mit Hausmitteln konsequent behandle.
Franziska Rubin in HR1. Schauen wir also in das neue Buch von Franziska Rubin, Heilen mit Lebensmitteln, meine Top 10 gegen 100 Krankheiten, knackiger Titel. Ist das mehr als Marketing? Kann man wirklich mit 10 Lebensmitteln 100 Krankheiten heilen?
Ja, mehr noch. Ist wirklich erstaunlich gewesen. Also als wir angefangen haben zu recherchieren, haben geguckt, okay, welche Lebensmittel haben am meisten Power? Wo steckt am meisten Musik drin? Dann haben wir festgestellt, dass man eigentlich das meiste damit behandeln kann. Und ich war selber erstaunt. Schön, ja, habe mich gefreut.
Sie mussten sich auf 10 begrenzen. Wie viel hätten Sie einbauen können?
Nee, es war so, ja klar, man kann ja natürlich 100 Lebensmittel nehmen. Irgendwas kann jedes Lebensmittel, aber das sind einfach die 10, wo am meisten geht.
Und ich hätte gedacht, Sie kommen jetzt mit irgendwelchen exotischen Urwaldbeeren um die Ecke. Aber nein, es geht um Kartoffeln, es geht um Kohl, um Zwiebeln, Zitronen. Wenn ich es beim Sport übertreibe, habe ich manchmal so leichte Schmerzen im rechten Ellenbogen.
Ja.
Die meisten nehmen in so einem Fall ja einfach eine Salbe mit Diclofenac. Dieses Schmerzmittel hilft ganz schnell.
Ja.
Was empfehlen Sie?
Also ich würde grundsätzlich sagen, das ist ein guter Fall für eine Auflage. Also in dem Fall wäre es jetzt eine Kohlauflage. Das liegt an den Senfölen, die im Kohl sind. Die Glycosinolate, die dafür sorgen, dass die Entzündung gedämpft wird und auch die Schmerzen gestillt werden. Und Tennisarm ist übrigens eine Domäne der Akupunktur. Ne? Mhm. Also wenn man selber Akupunktur erlernt, dann kriegt man gleich am Anfang gesagt, fangen Sie mal mit dem Tennisarm an, damit haben Sie immer Erfolge, weil das sehr gut zu behandeln ist. Also das wäre nun mal so ein Tipp nebenbei.
Ach so, das würden Sie empfehlen.
Ja, Naturheilkunde ist das. Ja,
aber wir haben da mal was vorbereitet. Die ganze Zeit macht mich schon nervös, dass hier ein Nudelholz auf dem Studiotisch liegt und ein Messer. Und Sie haben sich jetzt einen Kohl genommen. Was machen Sie jetzt gerade?
Das ist auch so ein Klischee, ne? Frau und Nudelholz, oder? Kommt gleich rübergeflogen.
Ja, also was tun Sie da gerade?
Also hier ist jetzt ein kleiner Kohl, dessen Mittelrippe ich rausschneide. Normalerweise, wenn man jetzt größere Blätter hätte, würde man diese großen Blätter da einfach von den einzelnen Blättern die Mittelrippe rausschneiden. Das ist dann auch ein bisschen einfacher. Man nimmt 2, 3, 4 große Blätter, je nachdem wie dick der Ellenbogen ist. Und dann ist es halt wichtig, dass diese Senföle da austreten können. Deshalb muss ich das Gewebe quasi ein bisschen zerkleinern.
Und dafür brauchen wir das Nudelholz.
Also ich lege die dann auf ein Brettchen oder auf eine Fläche genau und gehe einmal kurz mit dem Nudelholz drüber. Man kann auch einen Fleischhammer nehmen oder eine Messerrückhand oder sowas, ist egal. Es geht eigentlich darum, dass das ein bisschen austritt, diese Flüssigkeit. Knicker, knacker, knucker. Genau.
Das riecht jetzt auch schon ein bisschen nach Kohl. Ja, ich
finde
es.
Genau,
und dieser Geruch, der ist das Entscheidende. Ja?
Genau, das sind die Senföle. Und das kann ich jetzt in Lagen wunderbar um das Ellenbogen.
Ich mach mal frei. Hier ist mein Ellbogen.
Wow.
So, und das würden Sie jetzt was?
Genau, man würde das da so drumlegen und dann fixieren, ne? Mit einem, mit einem leichten Verband.
Fühlt sich jetzt ein bisschen kühl an.
Genau, das ist das Schöne, wenn man das öfter hat, ja, dann kann man den Kohl direkt aus dem Eisfach holen. Und dann hat man gleichzeitig noch diesen kühlenden Effekt, den man normalerweise mit dem Icepack erreichen würde.
Also es soll kühl sein, darum geht es
genau.
Auch um das Kühlen.
Also wenn es eine aktive Entzündung ist, dann ist es kühl. Wenn ich jetzt eine Arthrose habe, die immer wieder mir kontinuierlich Probleme macht, dann würde ich eher auf warme Anwendungen gehen.
Okay, so und dieses Ding, das soll jetzt schon dem Ellbogen helfen?
Also es wirkt. Das wird dem Ellenbogen helfen, weil es nämlich entzündungshemmend ist und schmerzlindernd. Und das müsste jetzt aber eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde so dran sein.
Eine halbe Stunde,
ja,
das hilft dann schon?
Ja, Fernsehen.
Okay,
genau.
Ich setze mich mal wieder auf meinen Platz.
Wir
haben jetzt rübergebackt. Also das heißt, dieser Kohl, das sieht so ein bisschen originell aus, das hilft das jetzt,
natürlich jetzt
und es riecht jetzt auch tatsächlich nach Kohl, auch an der Hand, das hilft tatsächlich genauso, das hilft jetzt genauso wie eine Diclofenac-Salbe.
Ja. Das Interessante ist auch, dass man zum Beispiel innerlich Kurkuma benutzen könnte. Also Kurkuma weiß man auch, dass es entzündungshemmend ist. Und das konnte auch nachweisen in vielen Studien. Wir haben ja aus Indien über 5000 Studien, die wir durchschauen konnten. Und da weiß man zum Beispiel, dass es so gut hilft wie eine Diclofenac oder eben eine Ibuprofen oder so, ein normaler Entzündungshemmer. Und bei Kurkuma wäre es zum Beispiel interessant, das regelmäßig einzunehmen, täglich. Die wirksame Dosis liegt bei ungefähr 1 bis 2 Teelöffeln am Tag. Man kann das bis 4 Teelöffel erhöhen. Höher würde ich nicht gehen, dann wird es nämlich nicht mehr so verträglich für den Magen. Und da erreicht man praktisch von innen heraus eine entzündungshemmende und schmerzlindernde Wirkung.
Was kann der Weißkohl, was die Schmerzsalbe nicht kann?
Naja, der wird nicht die Lebernebenwirkungen haben. Ne? Das ist ja interessant. Also alles, was wir kennen an Schmerzmitteln, das wirkt früher oder später auf Leber oder Nieren. Das eine mehr auf das, das andere mehr auf das. Und ich meine, wir haben in Deutschland die Situation, wir haben 40.000 anerkannte Nebenwirkungstote, also Medikamentennebenwirkungstote. Und das ist ja schon eine ganze Menge. Ne? Und darüber wird immer mal wieder berichtet, aber eigentlich nicht genug. Und ich glaube, wir sind einfach in so einer Situation, wir werden immer älter und mit den Jahren nehmen wir auch in der Regel immer mehr Medikamente zu uns, die aber teilweise, gerade wer über 3 Medikamente nimmt, sagt man ja, da kriegt man das ja überhaupt nicht mehr in den Griff, was da an Neben- und Wechselwirkungen entsteht. Und das ist nicht ohne. Und ich finde, alles, was man mit Hausmitteln gut beherrschen kann, da kommt man erstens in die Situation, man kann selber was für sich tun und zweitens vermeidet man all diese Nebenwirkungen.
Und Weißkohltote gibt es nicht in Deutschland. Nein. Franziska Rubin in hr1. Nachlesen können Sie dieses Verfahren auch bei uns im Internet auf hr1.de.
Super.
hr1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Dr. Franziska Rubin mit strahlend weißen Zähnen sitzt sie mir gegenüber. Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben sich die Zähne heute Morgen mit Kurkuma geputzt.
Das ist ja lustig. Das war so ein Hausmittel, das konnte ich überhaupt nicht verstehen, wie etwas, was quittegelb ist,
eben
weiße Zähne machen
das
kann.
Das glaube ich Ihnen eigentlich.
Komisch, oder?
Also ich würde mir nicht komisch. Die Zähne mit Kurkuma putzen, weil ich Angst hätte, meine Zähne sind knallgelb hinterher.
Ja. Ja, witzig, oder? Ja, aber es hat scheinbar auch dort diese desinfizierende, leicht entzündungshemmende Wirkung und scheint zu funktionieren. Also es ist ein Hausmittel, was alt beschrieben ist und meine liebe Mitautorin Gudrun Strigin hat es auch ausprobiert.
Sie haben es nicht ausprobiert?
Und tagsüber, nein, ich habe es nicht gemacht, ich gebe es zu.
Okay.
Aber ja,
Sie
es
haben
funktioniert.
Sie haben dem selbst nicht getraut. Sie haben dem selbst nicht getraut, oder was?
Nein, ich probiere in der Regel aus, was ich brauche oder was mir komisch vorkommt. Also hätte ich es folgerichtig tun müssen, ja.
Wie rührt man das an? Man kann jetzt nicht mit Kurkuma, da ist ja also staubig oder was. Wie rührt
ja,
man das an?
Also man kann das sogar kombinieren mit dem Ölziehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das,
das
bekannt
auch,
ist.
Ja.
Genau, dieses Ölziehen. Das heißt, man kippt das einfach diesen einen Teelöffel in das Öl rein und vermischt es dann und zieht es ordentlich so links und rechts durch die Zähne durch, 1 Minute, dann hat man direkt die Schlacken raus. Oder man putzt auch damit, ja. Ein bisschen in Wasser gelöst einfach.
Also Sie sind offenbar ein Fan von diesem Gewürz. Was ist das Geheimnis von Kurkuma?
Also Kurkuma ist halt wegen der ganzen Wissenslage so interessant und weil es etwas ist, was wir so noch nicht verwendet haben in unserer Küche. Ich finde, es ist nicht besonders geschmacksstark. Das heißt, man kann tatsächlich das gut schaffen, diese 1 bis 2 Teelöffel am Tag unterzubringen. Was mir besonders gut gefällt, ist eigentlich die goldene Milch oder Kurkuma in den Kaffee zu tun.
Kurkuma im Kaffee?
Ja, genau. Das ist in Australien ganz, ganz stark. Da habe ich das kennengelernt. Und zwar nehmen die Australier meistens eine Fertigmischung mit ganz viel Zimt und etwas Muskat und etwas Ingwer. Und da muss ja immer ein bisschen Pfeffer drin sein, auch für die Wirksamkeit. Und davon macht man sich dann einfach 2 Teelöffel auf den Kaffee. Und das schmeckt echt gut. Also okay. Es hat so eine interessante Würznote. Und man hat sozusagen sein Paket Gesundheit gleich mit seinem täglichen Kaffee mitgetrunken.
Dann kommen wir jetzt zu Ihrem ersten Musikwunsch. Sie wünschen sich Emily Sandé, Read About It. Was verbinden Sie damit?
Das habe ich gesungen mit meinen Töchtern. Wir hatten gemeinschaftlich Gesangsunterricht in Australien und das hat mich irgendwie so angerührt und ich fand es auch schön, dass die Kinder diesen Text, also praktisch macht die Klappe auf und haltet nicht zurück, wenn ihr das Gefühl habt, es läuft irgendwas nicht richtig und schweigt nicht. Den fand ich irgendwie gut, weil das hat so eine gewisse Tiefe und gleichzeitig ist die Musik einfach faszinierend.
Emily Sandé für Franziska Rubin.
Danke.
Wie wurde aus der Medizinerin ein Fernsehstar? Bei Franziska Rubin kann man diese Frage ganz einfach beantworten, denn es begann mit dieser wunderbaren Fernsehsendung, an die wir uns sicherlich alle noch erinnern. Herzblatt im Ersten, 1994 haben Sie als Kandidatin mitgemacht. Kandidatin 3 waren Sie. Wie sind Sie damals in die Show geraten?
Meine Schwester hat gecastet, die hat sich Geld damit verdient. Man kriegte 50 Mark für jeden, der da mal angeguckt wurde und 200 für jeden, der in die Sendung kam und wups, war ich drin.
Also Ihre Schwester hat durchschaut, Franziska ist eine kleine Rampensau?
Wahrscheinlich, keine Ahnung. Vielleicht wollte sie einfach nur ein bisschen Taschengeld machen.
Okay, aber Sie fanden die Idee dann nicht nur wegen der 50 Mark interessant?
Nee, die kriegte ja Sie.
Ach so.
Ich fand das interessant, weil mich Fernsehen schon immer interessiert hat. Ich wollte ja eigentlich Schauspiel studieren, da haben meine Eltern gesagt, brotlose Kunst, machen wir was Ordentliches. Und das war dann meine Chance. So.
Warum haben Sie dann Medizin studiert? War das wirklich nur für die Eltern?
Ja, ich hatte immer Schauspiel oder Tiermedizin. Und dann hat mein Vater mich so ein bisschen ausgetrickst. Also ich habe den Medizinertest gemacht, kriegte direkt einen Studienplatz und dann hat er gesagt, komm, mach doch mal. Das ist doch was Tolles, der war ja selber Arzt.
Ach so. Mhm. Und dann haben Sie den Test gemacht und sind dann mehr oder weniger durch Zufall in das Studium geraten?
Nö, ich habe gleich den Platz gekriegt und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, bevor ich den jetzt verfallen lasse, mache ich das mal, ich gucke mir das mal an. Ja, und daraus sind dann 6,5 Jahre geworden oder so.
Aber dann kam eben dieser eine Auftritt in der Fernsehsendung Herzblatt dazu. In der Show sind Sie nicht gerade auf den Mund gefallen. Hier kommt das Gespräch mit Reinhard
Fendrich.
Oh
nein.
Wenn Sie sich bitte vorstellen.
Hallo, ich bin die Franziska aus Köln und ich studiere Medizin. In den letzten Zügen.
In den letzten Zügen? Mhm. Und wie schaut der Traummann aus?
Das ist eigentlich völlig wurscht, wie der ausschaut. Also nach dem, was ich schon alles so durchgemacht habe.
Und jetzt schaut sie leidend unter die Decke.
Immer dieser Satz. Ich möchte gerne mal wissen, was die anderen Sätze eigentlich waren. Das ist ja so blöd, dieser Satz.
Weil er so plakativ ist. Ja, der wird Sie jetzt verfolgen. Sind Sie froh, dass Sie jetzt im Radio sind?
Wieso? Weil ich gerade rot geworden bin, oder
Nein.
was?
Naja, Sie waren sehr, sehr rot geschminkt. Wir reden jetzt vom Jahr 94.
Oh mein Gott,
die Mode
sah das fürchterlich aus.
Die Mode damals war natürlich auch speziell.
Gut, aber das muss man auch mal fairerweise sagen. Ja. Erstens sind diese Sätze alle vorher durch eine Jury gegangen. Das war nichts spontan.
Das, war nicht
das heißt,
spontan.
Man ist überredet worden, auch sowas Blödes zu sagen.
Das habe ich drüber nachgedacht. Ist das geskriptet gewesen oder
genau,
hat sie
richtig.
Das wirklich...
Nein. Also man konnte Vorschläge machen und ich werde sicherlich auch blöde Vorschläge gemacht haben, wie ich mich kenne. Aber zweitens, diese Klamotten, die gehörten zum Teil gar nicht mir.
Ach.
Also wir mussten mehrere Outfits mitbringen. Ich hatte mir was zusammengeliehen und in dieser Kombination habe ich das vorher noch nie so angehabt.
Ah.
Und den Lippenstift, der ist dann auch von der Maskenbildnerin gekommen,
die
damals sogar
viel Lippenstift,
Haare
oder?
Unter Make-up hatte, daran erinnere ich mich. Und es war viel zu viel Make-up. Und wir Mädels sagten, wir sehen so toll aus. Und abends haben die Jungs gesagt, wisst ihr was, wenn ihr mit uns jetzt noch weggehen wollt, dann müsst ihr euch aber abschminken. Aber wir sahen einfach blöd aus.
Sie bringen mein Bild von dieser netten Fernsehsendung ins Wanken.
Tja. So ist das
gut.
Manchmal.
Bei Herzblatt, also es musste sich da ein Mann zwischen drei Frauen entscheiden. Sie waren Kandidatin 3.
Ja.
Der Kandidat war offensichtlich auch ein Medizinstudent. Das hört man an der Frage, die er Ihnen stellt.
Es ist etwa 1:30 Uhr morgens. Wir beide bei mir, beim Anatomiekurs, erste Lektion. Plötzlich laufen meine völlig blauen WG-Kumpels ein und reißen die Tür auf. Kandidatin 3, wie machst du den Jungs klar, dass sie im falschen Film sind?
Wieso falscher Film? Für mich gehört zur ersten Lektion Anatomie immer die vergleichende Anatomie. Also, hallo Jungs, alle aufziehen!
Wie frivol.
Da hört man das doch schon, dass das alles vorher abgesprochen ist, aber es ist trotzdem eine coole Antwort.
Sie mussten das auswendig lernen.
Ja.
Okay.
Genau.
Aber Sie hatten sich das selber ausgedacht oder gibt es da Ghostwriter, die Ihnen das
vorgestellt haben? Das hört sich nach mir an.
Okay. Mhm. Und mit diesem Spruch haben Sie den einfallslosen Medizinstudenten überzeugt. Wie war dann der Moment, als die Wand aufging? Hier kommt dein Herzblatt.
Super witzig. Der Typ guckt mich an und dem fällt alles aus dem Gesicht. Der fand mich so blöd. Das habe ich sofort gesehen. Der hat gedacht, wie kann man sich so schminken und diese roten und diese Gummohren. Also es war ihm echt anzusehen. Ja.
Und beruhte das auf Gegenseitigkeit?
Naja, wer will schon Medizinstudenten, oder?
Ja, ich dachte, die machen jetzt auch die schwarzen, zurückgegelten Haare.
Naja, das war so ein bisschen abgekartetes Spiel und wir haben uns ganz gut verstanden, aber mehr auch nicht.
Und wie war dann der Flug mit dem Herzblatt-Hubschrauber? Hubschrauber, gab es den denn da wenigstens wirklich?
Ja, den gab es wirklich. Das fand ich auch sehr interessant, weil ich ja, ich zog ja das dann. Dann hieß es so, ja, und sie fliegen auf die Zugspitze zum Iglu bauen und Nase reiben. Und dann habe ich gesagt, darf ich nochmal ziehen? Und dann ist dem Fendrich alles aus dem Gesicht gekippt, weil er nämlich in allen drei Karten das Gleiche stehen hatte. Also soweit zum Thema Fernsehen, ja. Und dann mussten wir also dahin und dann war Schneesturm auf der Zugspitze. Das heißt, der Helikopter konnte kaum landen, an Iglu bauen war nicht zu denken und der Typ und ich, langweilten uns eh schon gegenseitig an.
Und das Nasereiben?
Ja, genau. Und dann sind wir also irgendwo in den Swimmingpool gegangen und dann ging es ja richtig fies weiter. War ja auch interessant. Da war ein Team dabei, was uns die ganze Zeit beobachtet hat. Und dieses Team hat nachher sozusagen Herrn Fendrich gesagt, die haben das und das besprochen oder das und das, sprecht die doch mal darauf an. Weil alle sagen natürlich, wir sagen nichts von dem Tag, wie der war. Ja, das heißt, das funktioniert auch nicht. Ja, aber dann war ich ja nochmal drin in der nächsten Sendung und es war eigentlich echt nett. Und zwar für mich einfach die Startplattform, ja.
Franziska Rubin über den Anfang ihrer Fernsehkarriere, auch wenn es weh tut. Dr. Franziska Rubin könnte heute eine eigene Praxis haben oder sie könnte vielleicht Chefärztin sein in einem Krankenhaus. Das wäre doch der Stolz von allen Eltern. Aber sie hat das Scheinwerferlicht im Fernsehstudio dem grellen OP-Licht vorgezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass ihre Eltern damals nicht so begeistert waren.
Das war so gemischt, ne? Ich glaube, dass mein Vater das wirklich nicht gut fand und meine Mutter fand das irgendwie klasse. Und die ist ja auch am liebsten mitgekommen auf die Drehs. Die saß dann auch immer als Lichtdubel gerne, wenn das Licht aufgebaut wurde. Und fand das alles sehr amüsant, ja.
Also so eine lange, anspruchsvolle Ausbildung und dann so ein Schleuderjob beim Fernsehen, der schnell vorbei sein kann, mussten Sie sich rechtfertigen?
Nee, ich musste mich nicht rechtfertigen, aber es war auch so, dass es eigentlich recht holprig losging. Ich bekam nach Helzblatt eine Sendung, eine Flirt-Sendung bei RTL 2. Und als die auslief, war ich plötzlich arbeitslos. Das ging ganz, ganz schnell. Das ist tatsächlich so gekommen, wie mein Vater vielleicht sich das schon gedacht hatte. Und das gab mir aber die Gelegenheit, dann meine Doktorarbeit fertig zu schreiben. Und als die fertig war, wurde der Kinderkanal begründet bei ARD und ZDF. Und das war eine tolle Aufgabe, den mit aufzubauen und zu gestalten. Und da war ich auch nur ein Jahr und dann kam schon die Medizinsendung. Und ich finde, Das ist doch eigentlich genial. Also ich konnte das machen, was ich gerne mache und was mir auch wirklich liegt und trotzdem mein ganzes Studium damit integrieren.
Das heißt, Sie haben auch viel Glück gehabt, dass immer genau zum richtigen Zeitpunkt was Spannendes passiert ist. Es hätte auch anders laufen können.
Ich finde das auch.
Ja. Haben Sie manchmal gezweifelt an diesem Weg?
Nee.
Nie? Ein Arzt, der Patienten heilt, der hat ja ganz andere Erfolgserlebnisse als jemand, der im Fernsehstudio steht, oder?
Ja, ich denke, dass auch ein Hauptunterschied ist, dass dem Fernsehen, das ist so eine Teamgeschichte. Jeder macht seinen Job, die Maskenbildnerin macht ihren, der Toningenieur seinen, die Kamera und dann die Moderation und die Leute, die sich die Gedanken machen. Und nachher läuft es auf eine Live-Sendung heraus, die Energie aller trägt und dann ist sozusagen ein Werk entstanden, was gemeinschaftlich dasteht. Und das finde ich was ganz, ganz Tolles. Also ich finde, im Krankenhaus ist die Hierarchie sehr viel stärker gewesen. Ja? Also wenn ich dann irgendwie meine Klappe aufgemacht habe, dann hieß es so, dann gehen Sie mal zurück in die letzte Reihe da im Hörsaal.
Ja,
und da ist so dieses Kreative nicht so gewünscht, war es zumindest damals so. Und dieses ein bisschen aus der Reihe tanzen und das ist im Fernsehen genau richtig.
Vielleicht idealisiere ich auch den Arztberuf, also der die Menschen heilt, die Dankbarkeit erntet. Die Fließbandarbeit im Krankenhaus ist vielleicht eine andere, oder?
Also ich glaube, dass es ganz schön hart ist im Augenblick in Deutschland Arzt zu sein. Das Pendel hat so ein bisschen zur anderen Seite ausgeschlagen, finde ich. Ich würde sagen, das, was mein Vater vielleicht auch noch zu viel verdient hat, das kriegen heute viele Ärzte zu wenig. Und ich glaube auch, dieser Weg, den wir so eingeschlagen haben, nur an Schulmedizin zu glauben oder die anzuwenden, fällt auch vielen Ärzten schwer. Die sind auch oft ausgebrannt oder an den Grenzen ihrer Möglichkeiten. Und ich glaube, dass auch für Ärzte, genauso wie für unser Gesundheitssystem und natürlich in erster Linie den Patienten, die Naturheilkunde in integrativer Medizin, also Naturheilkunde und Hochschulmedizin, dass das eigentlich die beste Lösung für alle ist.
Franziska Rubin in HR1. Nach den Nachrichten reden wir weiter über ihre Zeit in Australien, denn da hat sie die letzten 4 Jahre gelebt.
HR1 Talk.
Franziska Rubin ist unser Gast, Ärztin und Bestseller-Autorin für Gesundheitsthemen. In den letzten 4 Jahren hat sie in Australien gelebt. Eigentlich sollte das ja für immer sein. Das hat man davon, wenn man einen Australier heiratet. Aber im Herbst ist sie mit ihrer Familie zurückgekehrt nach Deutschland. War das Heimweh so groß?
Also es sollte nicht für immer sein. Ne?
Nein?
Es war immer so, dass ich mir gesagt habe, so 3-4 Jahre ist ein guter Zeitraum. Und dann gucken wir mal. Wenn es dort wirklich grüner ist, das Gras, können wir bleiben. Aber ansonsten geht's zurück.
Was haben Sie am meisten vermisst?
Ich habe vieles vermisst, leider. Habe ich nicht gedacht. Ja, immer schön den Ellenbogen auf der Kohlwicke. Ja, sehr gut.
Sie hat mich ertappt. Ich sitze hier immer noch mit Kohl im Studio und es kühlt immer noch ganz angenehm, Ellbogen, muss ich sagen.
Riecht auch ganz gut. Mhm. Also, wo waren wir?
Was Sie vermisst haben.
Also ich habe viele Freunde vermisst, Familie, das würde man noch erwarten. Aber ich habe auch plötzlich angefangen, das Pilze suchen oder das Skifahren zu vermissen. Den See, das Wasser, das kalte Wetter, überhaupt so eine kühle, klare Luft, in der ich gut denken kann. Also es waren ganz viele Dinge, die sich so aufaddiert haben, wo ich dann irgendwann gedacht habe, darauf mag ich eigentlich nicht dauerhaft verzichten.
Und genießen Sie es jetzt in Deutschland wieder angstfrei, nachts in die Pantoffel zu schlüpfen?
Ja, das sind so ein paar Sachen. Also wir haben ja sehr im Busch gelebt. Also wir haben ja wirklich mit viel Land und Eukalyptus, wilden Bäumen drumherum. Und das war wirklich so, man weiß nie, wer da noch im Haus ist. So ist es einfach.
Denn in Australien lauern überall irgendwelche giftigen Tierchen.
Ja, das stimmt.
Darüber reden wir gleich. Australien darf man nicht unterschätzen. Das ist tatsächlich der Kontinent mit den meisten gefährlichen Tierarten auf der Welt. Das Gift der Schlangen ist nirgendwo giftig wie da. Franziska Rubin hat dort mit ihrem Mann und den drei Töchtern gelebt und ein Familienmitglied ist tatsächlich ums Leben gekommen, nämlich das Meerschweinchen.
Nee, es sind mehrere gewesen.
Mehrere.
Wir haben Hühner verloren an Schlangen. Wir haben zwei Meerschweinchen an Schlangen verloren, genau.
Ja. Was ist dem Meerschweinchen passiert?
Ach, das ist so fies. Also die Schlange, diese Python, hat offensichtlich so lange auf dem Käfigdecke gelegen, bis sie ihn eingedrückt hat. Also die können das ganz gut. Die haken sich dann mit dem Schwanz an der einen Seite rein und dann drücken die so lange runter, bis der Deckel einbricht. Und dann ist sie rein, hat das erste Meerschweinchen ausgerechnet von meiner kleinsten Tochter gegessen. Und das ist dann fies, weil die kommen dann nicht mehr raus. Die haben dann das Meerschweinchen im Bauch. Das heißt, man muss selber den Deckel aufmachen, damit es nicht nach zwei Tagen noch das andere Meerschweinchen frisst. Also es ist echt gemein.
Es tut mir leid, dass ich jetzt lachen muss. Aber
das ist
wenn
auch
eine
überhaupt
Schlange,
nicht komisch.
Wenn eine Schlange ein Meerschweinchen gefressen ist, kommt es nicht mehr aus dem Käfig raus.
Nein.
Dumm gedacht, ja.
Ja, ja. Da hättest du wahrscheinlich noch weiter eindrücken müssen, aber dann ist irgendwie, ja, dann sitzen die da drin mit ihrem dicken Klumpen im Bauch und dann muss man denen auch noch den Deckel aufmachen, damit die wieder verschwinden.
Wie ist Ihre Tochter damit klargekommen?
Gar nicht gut. Ich musste sofort ein anderes Meerschweinchen holen und dann noch, damit der Verlust wirklich verwunden wird, ein Weibchen. Daraufhin haben wir dann angefangen zu züchten und da konnten wir aber gerade mal so den Nachwuchs stemmen, der da immer wieder verschwand. Also es ist echt übel. Meerschweinchen müssen extrem gut schmecken.
Ja, Ihre Tochter ist auch mal gebissen worden von der Schlange, zum Glück nicht von der giftigen. Was ist da passiert?
Die Ava ist von der Schule zurückgefahren. Wir sind mit den Fahrrädern alle gefahren und dann ist eine Schlange praktisch über den Fahrradweg gekommen, aus diesem Busch raus. Und sie hat die gesehen, konnte aber nicht schnell genug bremsen, ist quasi drüber geholpert und dann ist die hoch, hat sie ins Bein gebissen und ist weitergezogen. Und das war mein erster Schlangenbiss, den ich gesehen habe. Ich musste tatsächlich erstmal googeln und dann habe ich das verglichen auf meinem Handy. Da waren dann diese zwei kleinen Punkte, die sind so einen halben Zentimeter auseinander, rote Punkte. Und dann haben wir versucht rauszukriegen, dann hat sie beschrieben, wie die Schlange aussieht. Die war dann eben so gräulich, grünlich und dann ist es eben eine Baumschlange. Und dann haben wir es riskiert und ich habe dann immer ein Spray dabei gehabt und sind dann einfach weitergefahren und es ist auch gut gegangen.
Hat man da so ein Gegengift im Kühlschrank oder wie ist das, wenn
es also es ist so, man muss die Schlangen kennen und man muss auch wissen, wer einen gebissen hat. Also bei meiner Schwägerin zum Beispiel, die hat ja den Hühnerkäfig zugemacht und dann saß die Schlange unten drunter und es war schon Nacht. Das heißt, wir wussten nicht, wer sie gebissen hat. Daraufhin habe ich auch tatsächlich die Ambulanz sofort alarmiert. Es hat eine Viertelstunde gedauert, dann sind die da gewesen und dann sind wir mit großen Lampen hingegangen und haben den unter dem Hühnerkäfig ausgeleuchtet und haben dann gesehen, es war eine Python, also eine Python, die haben so ein Teppichmuster drauf, die sind auch nicht gefährlich. Wieder desinfiziert, dann war es gut. Wenn das jetzt eine braune Schlange gewesen wäre, so eine Brown Snake oder gar eine Red Belly Button, also die sind so schwarz mit rot, dann wäre es anders. Dann wäre es wirklich sehr gefährlich. Immer gilt dieses leichte Abbinden, damit das die Lymphe das Gift nicht zum Herzen zurückbringt. Ruhig lagern, man darf sich im Grunde gar nicht mehr bewegen. Aber was ich gelernt habe, ist, wenn die Ambulanz kommt und es ist tatsächlich ein sehr giftiges Gift, dann würden die auch nicht sofort das Gegengift initiieren, sondern die warten erstmal ab, ob der Körper damit klarkommt, ob das Gift praktisch an der Stelle gehalten werden kann oder sogar absorbiert wird. Weil manchmal kriegt man so einen allergischen Schock bei dem Initiieren des Giftes. Das ist also auch nicht ganz ohne.
Wir wollen jetzt aber nicht so tun, als ob Australien nur aus Gefahren und Horror besteht. Was hat Ihnen in Australien besser gefallen als in Deutschland?
Es ist sonniger, das Licht ist viel schöner. Es ist so, man wacht morgens auf mit Sonnenlicht und es hält sich den ganzen Tag über. Es ist eine angenehme Wärme im Winter. Und die Menschen sind viel entspannter und die sind auch freundlicher. Die gehen auch einfach netter miteinander um.
Ehrlich?
Ja.
Woran merken Sie, dass die Menschen entspannter sind, netter miteinander umgehen?
Also man würde immer begrüßt werden mit einem Hallo, wie geht's dir? Dann will auch jeder zumindest eine kleine Antwort hören. Dann fragt man auch zurück. Also es gibt so ein bisschen so ein Geplänkel. Aber die Bereitschaft, jemand anders auf die Füße zu treten, ist viel geringer. Also zum Beispiel, wenn Ihnen was nicht passt in einem Restaurant und Sie würden das reklamieren, dann können Sie ziemlich sicher sein, dass Ihnen neuer Kaffee gebracht wird oder so. Also die Menschen versuchen, Konflikte zu vermeiden. Und das macht insgesamt eine entspanntere Atmosphäre, finde ich. Man duldet auch mehr von anderen.
Was haben Sie jetzt empfunden, als Sie das Ausmaß dieser riesengroßen Buschbrände mitgekriegt haben?
Da bleibt einfach die Sprache weg. Wir haben ja auch viele Freunde, die in gewisser Weise davon beeinträchtigt sind. Manche sagen, sie können gar nicht atmen. Es sind Unmengen von Tieren, die verbrennen, Menschen, die abgeschlossen sind. Und es ist einfach so, dass man dann irgendwie denkt, wohin soll das alles noch gehen? Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass die Australier wirklich relativ ignorant sind, was die ganze Klimageschichte anbetrifft. Und dass es vielleicht jetzt auch eine Zeit des Erwachens ist.
Haben Sie das Gefühl, da denken die Leute um?
Ich hoffe.
Franziska Rubin über ihre Zeit in Australien. Was für den Arzt eine gründliche Anamnese ist, das ist für uns der HR1-Fragebogen. Danach wissen wir mehr. Heute ausgefüllt von Dr. Franziska Rubin. Mein schönstes Privileg als Fernsehärztin ist...
Immer neue Klamotten.
Kriegt man die gestellt beim Fernsehen?
Ja.
Ehrlich? Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Weiß ich gar nicht. Achte ich nie drauf. Vielleicht 1,20?
Sie können auch sagen, ich war jetzt im Ausland, weiß den aktuellen Butterpreis nicht genau. Meine schönste Reise war?
Ja, 4 Jahre Australien.
Von meinen Kindern habe ich gelernt,
wie Lachen wichtig ist.
Mein Lieblingsessen?
Käsefondue.
Homöopathie?
Ist ganz toll. In der Hand dessen, der sie anzuwenden versteht und ist auch ein gutes Heilmittel für viele Patienten.
Wird ja gerade in Deutschland sehr stark kritisiert, weil es nicht nachweisbar ist.
Ja, naja, das kann man differenzierter sehen. Also man könnte sagen, dass die Studien widersprüchlich sind. Und es ist mir nicht ganz klar, was das eigentlich soll, das ganze Gehetze gegen Homöopathie. Weil eigentlich, wem nutzt das? Das schadet doch nur.
Ich hasse es, wenn...
Zu viel Quatsch erzählt wird?
Glück bedeutet für mich...
Die Berge zu sehen, über dem See und zu wissen, dass es allen gut geht und wir alle gesund sind.
Das Schwierige an der Demokratie ist...
Dass alle mitreden.
Bereut habe ich.
Oh, dass wir unser Haus verkauft haben in Bayern.
Peinlich war mir zuletzt...
Ich pflege zu sagen, pupsen in der Öffentlichkeit und dann sagen meine Kinder immer, das kannst du doch nicht sagen, Mama.
Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
Mit meinem Mann bei Kerzenschein auf einer Skihütte.
Ist das so selten?
Ja.
Der Glaube.
Ist wahrscheinlich was Menschen gut zusammenhält.
Ich habe Angst vor...
einem Krieg.
Mein Lieblingsfilm.
Winnetou.
Sie haben nicht wirklich ein Winnetou, es ist denen völlig egal.
Ich habe Pierre Riche schon gesehen, in einer Talkshow saß er neben mir.
Und er hat ihn gefallen.
Ja, ich finde den toll.
Impfpflicht.
Impfpflicht ist nicht notwendig, aber mehr impfen wird auch nichts schaden.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Franziska Rubin. Herzlichen Dank.
Gerne.
HR1 Talk.
Mit Uwe Bernd und Franziska Rubin. Wann haben Sie das letzte Mal mit Ihrem Hund geskypt?
Oh, ja, ich habe gerade noch einen Film bekommen von ihm, ja.
Also es ist jetzt kein Witz. Sie skypen mit Pepper?
Ja, leider kriegt das Piets Kante nicht so gut hin, aber ich kriege immer so kleine Filmchen geschickt, ja.
Er wollte nicht nach Europa oder was ist geschehen?
Also die Pepper, die kann kaum noch hören und sehen und Vibrationen und laute Geräusche machen sie ganz ängstlich. Ja, das hat sich geändert über die Jahre. Und ich wüsste, wenn ich sie jetzt in einen Flugzeugbauch sperren würde für, weiß ich was, 36 Stunden oder sowas. Die Tiere gehen ja als Erste rein und kommen als Letzte raus. Ich glaube, das wäre schlimm. Also ich hätte Angst, sie tot wieder rauszuziehen.
Also das heißt, der Hund ist in Australien geblieben.
Ja,
und wenn
bei
sie,
Familie.
Wenn Sie mit Familie skypen, dann werfen Sie einen Blick auf ihn, ob es ihm gut
ja,
geht.
Ja, wir haben viel Kontakt. Ich kriege viel Fotos von Pepper geschickt, weil okay. Sie mir eigentlich wirklich jeden Tag fehlt.
Also wer leidet mehr unter der Fernbeziehung, Pepper oder Sie?
Ich glaube ich. Ich hoffe.
Dann schlage ich vor, wir widmen den nächsten Musikwunsch Ihrem Hund. Passt doch super, oder? Dua Lipa mit Homesick.
Ja, das haben wir auch gesungen in Australien. Da waren wir auch wirklich teilweise richtig homesick und dann passte das.
Glauben Sie, der Hund hat Heimweh?
Ich glaube, er hat, wenn, dann Heimweh nach der Kälte. Ich hoffe, dass sie mich nicht so sehr vermisst, wie ich sie. Ja.
Homesick, Dua Lipa für Franziska Rubin. You give me a reason, something to believe in. I know, I know, I know. You give me a meaning, something I can breathe in. I know, I know, I know. It's a bittersweet feeling. I wish I was there with you. Oh, I wish I was there with you. Reden wir über ein Thema, über das in Deutschland viel zu wenig gesprochen wird und das auch vermutlich mehr Menschen betrifft, als man das so täglich hört, der unerfüllte Kinderwunsch. Bei vielen steht ja zuerst die Karriere im Vordergrund. Wenn das Thema dann irgendwann akut wird, tickt bei vielen Frauen die biologische Uhr und es wird schwierig mit der Schwangerschaft. Franziska Rubin kennt das sehr gut aus eigener Erfahrung. Wie hat sich das Thema bei Ihnen entwickelt?
Ja, das war eines der schwierigsten Themen eigentlich in meinem Leben, muss ich sagen. Also ich habe dann irgendwie ab Mitte 30 versucht, oder vielleicht 33, habe ich versucht, schwanger zu werden, habe mehrere Kinder verloren und dann ging das also los, diese ganze medizinische Mühle der Kinderwunschtherapie. Und also das war extrem frustrierend, muss ich mal sagen. Es ist ja nicht nur frustrierend, wenn es nicht klappt, sondern es ist ja noch schlimmer, wenn es erstmal klappt und man dann doch immer wieder die Kinder verliert oder Blutungen kommen etc. Also das war eine schlimme, schlimme Tortur. Deswegen habe ich damals geschrieben, von 0 auf 3 heißt das Buch. Und da geht es genau um diese Kinderwunschtherapie. Und da war ich auch sehr ehrlich und habe gesagt, Mensch Leute, also es hat mich erschüttert, wie wenig man darüber reden kann in Deutschland.
Haben Sie das Gefühl, es ist ein Tabuthema?
Ja, es war auf alle Fälle eins. Das ist ja auch schon 10 Jahre her. Ich glaube, es wird besser, aber ich bin jetzt gerade noch gefragt worden, ob ich in der Zeit wieder dazu was erzähle, weil sich dazu kaum jemand committet.
Wie viele Fehlgeburten hatten Sie? Und das ist eine Frage, die ich niemals einer Frau stellen würde, nur bei Ihnen weiß ich, ich kann sie stellen.
Ich schätze insgesamt 5.
5 Stück? Und danach?
Na, das war immer mal davor und dann nochmal genau nach den Kindern auch nochmal. Und das ist irgendwie was ganz Fieses, ja, weil man freut sich ja erst und dann kommt wieder diese Enttäuschung und irgendwann traut man sich es auch nicht mehr richtig so zu.
Was haben Sie alles versucht, um dann doch Kinder zu kriegen?
Also ich habe das, wie es mir auch entspricht, habe ich eine Kombination gemacht, praktisch aus naturheilkundlichen Dingen. Und dazu gehört zum Beispiel auch Stressabbau oder mehr Ruhe, ja, oder eben ein paar Kräuter. Und das habe ich kombiniert, aber dann richtig mit Kinderwunschtherapie, also mit künstlicher Befruchtung. Ich konnte das immer mal machen, die künstliche Befruchtung. Danach musste ich mich wieder sammeln und dann konnte ich ein halbes Jahr später wieder loslegen. Und beim dritten Mal war ich eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, ich höre jetzt auf. Mhm. Ja, das ist meine letzte Chance und die hat dann geklappt. Und daraus sind dann unsere Zwillinge entstanden.
Also Sie waren kurz davor zu sagen, die Natur will es nicht, ich muss es akzeptieren.
Ja, ich war ja auch schon 40, ja.
Ja, diese Erfahrung haben Sie in dem Buch geschrieben von 0 auf 3. Das heißt, es kamen dann Zwillinge und kurze Zeit später dann auch nochmal eine dritte Tochter auf natürlichem Weg. Kommt auch öfter vor, oder?
Ja, das hat was damit zu tun, dass man einfach vorher dieses ganze System so stimuliert und der Körper dann auch ein bisschen lernt, wie es geht.
Ja, also gab es bei Ihnen das Happy End, aber oft bleibt es aus.
Ja.
Was sagt man dann? Wie geht man damit um?
Also ich habe das ja oft, dieses Gespräch, dass Leute mir das erzählt haben. Und ich habe ja damals auch Frauen kennengelernt, die haben 14 IVFs oder sowas gemacht. Das war ja unglaublich, ja, wie schmerzresistent manche Menschen sind und wie sehr die hoffen darauf, dass es klappt.
IVF, In-Vitro-Fertilisation.
Genau, also künstliche Befruchtung. Und ich denke mir jetzt so rückblickend, ich bin sehr dankbar, dass ich meine Kinder habe, aber das Leben mit Kindern ist auch ganz anders. Ne? Es verändert auch sehr vieles und man muss ganz schön hinten anstehen. Es richtet sich sehr viel nach den Kindern. Und ich finde es immer wieder eine Herausforderung, gerade wenn man mehrere auf einmal bekommt sozusagen. Und es gehen dann auch viele Dinge verloren. Und das ist vielleicht das einzig Tröstliche, was ich sozusagen habe für die, denen es nicht gelingt, dass viel Platz ist für andere Dinge.
Franziska Rubin über ihren Kinderwunsch. Franziska Rubin hatte ihre Zelte in Deutschland abgebrochen. Selbst das Haus am Ammersee hat sie verkauft. Vermutlich aus heutiger Sicht ein Fehler.
Ja, klar.
Das ist heute alles sehr viel teurer da.
Genau.
Sie haben
und
wieder
auch
was
schwierig.
Sie haben was gefunden wieder.
Naja, erstmal Miete.
Dafür sind Sie um eine Erfahrung reicher. 4 Jahre Australien. Was haben Sie mitgebracht aus Australien? Also so, wie hat sich Ihre Lebenseinstellung geändert durch diese Zeit?
Ich habe ja gedacht, dass die Australier viel Naturheilkunde verwenden und bin dann dort eines Besseren belehrt worden und habe lange gebraucht, bis ich rangekommen bin an die Ureinwohner Australiens. Und das war für mich eine ganz, ganz faszinierende Reise. Also zum einen ins Innere Australiens und dann hoch eben nach Cairns in die Regenwälder, wo ich dann auch wirklich Kontakt bekommen habe. Daraus sind ja die Australiens Heilgeheimnisse, diese Hefte entstanden. Und das war so berührend zu merken, was uns alles verloren gegangen ist im Vergleich zu Ureinwohnern. Also wie wenig wir verbunden sind mit uns, mit der Natur, mit unserer Familie, mit unserem Glauben, mit unserer Aufgabe in diesem Leben. Also schon verrückt.
Wo haben Sie gesagt, was diese Aborigines da tun, das möchte ich gerne übernehmen?
Sie haben eine ganz interessante Einstellung zu ganz vielen Dingen. Also zum Beispiel zum Sterben. Wenn sie sterben, sind sie ganz ruhig, weil sie wissen, das ist alles ein Kreislauf. Sie gehen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind. Sie benutzen von der Natur nur das, was sie wirklich brauchen. Sie würden die Natur nie beschädigen, weil ihre Aufgabe auch aus ihrer Glauben und ihrer Entstehungsgeschichte heraus ist es, auf diese Welt aufzupassen. Und ich finde, das sind alles so Sachen, da können wir uns eine Scheibe von abschneiden.
Aber kann man sozusagen die Lebenswelt der Aborigines integrieren in unseren modernen westlichen Alltag?
Ja,
das sind
man.
Doch zwei völlig verschiedene Welten.
Das stimmt. Die kommen ja auch nicht gut klar. Ne? Die Aborigines in dem Moment, wo sie rauskommen in unsere Gesellschaft, da fehlt ihnen auch ein Stück Evolution. Da tun sie sich sehr schwer. Aber ich finde, wir können uns viel abgucken, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, wie wir mit unserem Familiensystem umgehen, wie wir uns Kraft holen. Eigentlich, es geht viel um Kraft aus Natur und Pflanzen und Ritualen und Entspannung und Glauben. Also ich finde, die haben eine unendliche Kraftquelle aus dem, was uns oft verloren gegangen ist in unserem modernen Leben.
Wie geht es denn bei Ihnen jetzt weiter? Die Fernsehsendung, die Sie damals aufgegeben haben, die macht jemand anders?
Genau, das wird auch so bleiben. Und ich hoffe, dass jemand so klug ist zu sagen, Mensch, ist die Zeit reif für ein etwas anderes Gesundheitsmagazin, was ein bisschen über den Tellerrand rausguckt. Also diese ganze integrative Medizin, die Naturheilkunde, die ganzen Möglichkeiten, die es da gibt, bis hin zu Heilern, Hypnose. Das alles mal unter die Lupe zu nehmen, wäre doch total interessant. Und dafür wäre ich genau die Richtige.
Sie bewerben sich hiermit für eine neue Fernsehsendung.
Genau.
Okay.
Also, aufgepasst. Ich bin noch zu haben.
Ja, wenn wir Ihnen das. Also. Aber wir müssen uns ja um Ihr Auskommen keine Sorgen machen.
Nein.
Bei den vielen Bestsellern, die Sie schreiben. Also,
nein, es geht mir auch nicht um die Kohle. Es ist eine Herzensangelegenheit.
Das merkt man auch. Mhm. Ich merke immer, wenn einem Gast was wichtig ist. Und das sind die spannendsten Gespräche. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich darf jetzt den Krautwickel wieder vom Ellbogen nehmen. Bin mal gespannt.
Müssen Sie aber nicht.
Wie lange trägt man das denn dann eigentlich?
20 Minuten.
Ja, das ist ja jetzt schon länger rum.
Genau.
Gut, mal gucken, ob es besser geworden ist. Also am Schluss ist es üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
Oh weia.
Das sagen alle an dieser Stelle, ist nicht schlimm.
Ein Aborigine, also ein Ureinwohner Australiens, der einen anderen trifft, fragt als erstes nicht, wie geht es dir, sondern von welcher Quelle kommst du? Und da geht es darum, dass Wasser das ist, was uns am Leben erhält, dessen Reinheit ganz wichtig für uns ist. Und deswegen denke ich mir, auch wir, das habe ich in Australien gelernt, müssen viel mehr trinken und immer eine Wasserflasche dabei haben.
Diesen Rat.
Das war jetzt nicht besonders klug, aber
doch.
Mal probieren.
Wir trinken jetzt das Glas Wasser zu Ende. Und wenn Sie das Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es zum Beispiel auch in der ARD Audiothek als Podcast zum Runterladen. Oder
Dankeschön,
bei uns.
War schön, hat viel Spaß gemacht.
Schönen Sonntag noch.
Einen wunderbaren Sonntag, ja.
HR1, genau meins.